Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Vaiana Teil 2 von David G. Derrick, Dana Ledoux Miller und Jason Hand. Der erste Teil von 2016 war ein großer Erfolg und so wundert es nicht, dass Disney sich entschieden hat, auch einen zweiten Teil zu drehen. Wenn man, wie ich, diesen Film in einer Kindervorstellung sieht, dann erlebt man sein blaues Wunder, aber dazu später mehr. Zunächst einmal ist erstaunlich, dass dieser Film ein Animationsfilm ist, sich jedoch darum bemüht, eine eigenartige Nähe zur Realverfilmung aufzubauen. Ja, man könnte fast sagen, die Grenzen verschwimmen zwischen Realität und Animation. Vielleicht ist das aber schon die neue Bildproduktion, an die wir uns durch die KI gewöhnen müssen. Reale Menschen sehen ja auch zunehmend dank einiger Eingriffe so aus, als seien sie Animationsfiguren. Und so sehen wir in diesem Film auch Landschaften, die wie mit einem Filter bearbeitet scheinen, die aber tatsächlich real fotografiert zu sein scheinen, wie wir das ein bisschen aus Instagram und sonst woher kennen. Natürlich haben wir es hier noch mit Animationen zu tun, aber doch wirken sie realer, man könnte sagen hyperreal. So schimmern die Wellen, glänzen die Muscheln und die leuchtenden Sterne erinnern an LED-Lichter. Wir sind angekommen im Simulationszeitalter. Dieser technische Fortschritt führt aber nicht generell zu einem Fortschritt, sondern es gibt auch manchmal einen Schritt zurück. Nämlich hier erleben wir in Vaiana 1 und auch jetzt im zweiten Teil die Rückkehr der Religionen. In Teil 1 ging es vor allem darum, dass Vaiana aufbricht, weil sie erkannt hat, dass es so nicht weitergehen kann mit dem Insel-Isolationismus. Jetzt muss man sich an die Ahnen erinnern, die einst einer stolzen Seefahrernation angehörten. Der Ozean, so heißt es dann, habe Vaiana auserwählt und sie kommt dieser Bestimmung nach, wenngleich das auch eine Selbstfindung ist. Immer wieder heißt es dort, du bestimmst, wer du bist. Aber das heißt auch, dass man sich doch am Ende, wie wir sehen werden, den Ahnen unterwirft, denn das ist die eigentliche Bestimmung, die im zweiten Teil dann fortgesetzt wird. Vaiana befindet sich abseits der Heimatinsel Motunui und erfährt, dass der Sturmgott Naalo einst Motu Fetu, eine Insel, versenkt hat, die die anderen Inseln mit Menschen verbannt. Das führt also dazu, dass nun einzelne Menschengruppen für sich separiert leben. Nun aber hat die Heimatinsel von Vaiana ein, sagen wir, demografisches Problem. Sie ist vom Aussterben bedroht, wenn das so weitergeht, wenn Menschen nicht mehr miteinander in Kontakt treten. Also bricht Vaiana auf, um Motu Fetu zu alter Größe zurückzuführen, um die Völker wieder zu verbinden, um diesen Untergang aufzuhalten. Vaiana ist dabei die Auserwählte, die Kraft ihrer Magie oder Kraft ihrer Berührungen das Böse letztendlich besiegen kann. Wie es für Erlöserfiguren üblich ist, hadert sie mit ihrem Schicksal, droht zu verzweifeln, erkennt aber doch im richtigen Moment, was zu tun ist. Typischerweise für eine Erlöserin ist sie bereit, auch ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Damit gleicht sie natürlich der modernen Heldin, die auch eine Nahtoderfahrung machen kann. Aber all das ist immer verbunden noch mit einer religiösen Einbettung. Da ist das göttliche Licht oder irgendein Wunder, das dann zu dieser heldenhaften Tat führt, dass diese Tat auch dann gelingt. Es geht natürlich hier Disney darum, Ozeanien in irgendeiner Weise, wenn auch fiktional, zu repräsentieren. Die polynesische Kultur wird hier zitiert, aber wir haben es hier mit einem ausgemachten Synkretismus zu tun. Hier wird gesampelt und geremixed. Nun ist es so, dass Religionen dies immer schon getan haben. Bis zu einem gewissen Punkt haben sie Rituale von Einheimischen übernommen, um dann nach und nach sich auszubreiten. Die katholische Kirche beispielsweise hat nicht ihre Messen überall exakt gleich zelebriert, sondern hatte auch animistische Strömungen in verschiedenen Ländern mit aufgenommen, um dort eine gewisse Wirkmacht zu erhalten. Aber eines ging nicht. Man konnte nicht, durfte nicht Glaubenslehren verwässern. Die Postmoderne sieht nun aber etwas anders aus. Das Angebot, das uns dieser Film macht, besteht aus Animismus, Wiederauferstehung, Gespräche mit Toten, Monotheismus, aus Halbgöttern. Alles wird hier zusammengerührt. Warum? Weil das Angebot auf das Individuum zugeschnitten wird. Zugleich ist der Film damit auch bedeutungsoffen, so dass jeder sich nach seinem Glauben etwas herausklauben kann aus diesem Film. In dem Sinne auch, dass man beispielsweise in verschiedenen katholischen Blogs Lobeshymnen auf Vajana lesen kann, weil dies ein wunderbarer Film sei, Kinder in Glauben und Religion zu unterrichten, sie zu frommen Kindern zu machen. Hier in Vajana erleben wir eine moderne Ausprägung von Religion, aber wir erleben keineswegs eine Absage, sondern wirklich eine Rückkehr. Und das funktioniert dadurch, dass man Selbstfindung und religiöse Suche synchronisiert. Die Geschichte der Moderne sah oft so aus, dass die Abkapselung von der Religion dazu geführt hat, dass man sich selbst findet, dass man also sich nicht mehr von irgendwelchen religiösen Dogmen leiten lässt, sondern bei sich selbst sucht und dort fündig wird. Bei Vajana gibt es zwar auch diese Selbstsuche und Findung, aber sie ist immer in ein größeres Arrangement, nämlich ein religiöses, eingebettet. Wenn wir auf Vajana blicken, dann sehen wir, dass es dort wohl gewisse Essgebote gibt, da man zum Beispiel das Schwein nicht verzehren will. Es gibt rituelle Tänze, die die Gemeinschaft beschwören. Der Ozean ist, wenn man so möchte, Gott. Der Ozean wählt sie aus. Der Ozean kann sich auch wie in der Bibel teilen, wenn dort ausgewählte Personen hindurch müssen. Die Wellen können Vajana tragen, die Wellen können ihr auch Schutz bieten. Der Ozean lenkt die Geschicke der Figuren, aber der Ozean hilft nicht immer und zu jeder Zeit, womit die Theodizee-Frage natürlich aufblitzt. Warum lässt denn ein allmächtiger Ozean dennoch das Böse zu, wenn zum Beispiel sich Vajana und ihre Gefolgsleute sich in einem Kampf mit den Kokosnusskriegern befinden? Der Mensch muss also auch hier noch weiter Krieg führen. Er kann nicht nur auf göttliche Gerechtigkeit hoffen, aber möglicherweise als Deus ex machina erscheint dann der Ozean doch wieder, um alles zu einem Guten zu wenden. Zugleich gibt es aber auch den Halbgott Maui, gibt es die Großmutter, die aus dem Jenseits zu Vajana spricht und noch einmal in Erinnerung ruft, dass am Anfang nur der Ozean war. Also hat man hier eine Geschichte, die sehr an die Bibel erinnert. Vajana ist, wie schon gesagt, die Auserwählte, und damit sind wir in der Tradition der, sagen wir, Disney-Aristokratie, dass Disney-Filme meistens damit funktionieren, dass einzelne herausragende Figuren die Geschicke einer Gesellschaft lenken und leiten können. Und dabei gilt das Wort von Jesus Christus, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Das deckt sich zugleich mit der Heldenerzählung, die Hollywood so liebt und die Joseph Campbell in seinem Klassiker Der Heros in 1000 Gestalten ausgeführt hat. Auch er sieht ja die Erlöserfigur als eine, die mit der Gesellschaft kurzzeitig sogar brechen kann, um dann die Gesellschaft dorthin zu führen, wo sie eigentlich stehen müsste. Genau die Aufgabe, die auch auf Simba in Der König der Löwen wartet. In Vajana erleben wir in Teil 1, aber auch in Teil 2 die Herauslösung aus der Familie, aus der väterlichen Autorität und auch aus den Normen der Gesellschaft. Dennoch ist es keine Befreiung, keine Lossagung, sondern Vajana folgt einem höheren Ruf ihrer Berufung, die Auserwählte zu sein. Und sie muss am Ende der Volksgemeinschaft einen Dienst erweisen. In Teil 1 singt sie, I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I long to be, see the line where the sky meets the sea, it calls me. Sie wird gerufen und sie folgt dem Ruf. Sie möchte eine gute Tochter sein, aber sie muss weiterziehen. Sie wird aber, wenn sie dem Ruf des Vaters widerspricht, zugleich dem Ruf der Ahnen gerecht. Wie Simba, der zum Himmel blickt, der sich spiegelt zugleich und seinen Vater sieht, der schon tot ist, ist auch sie, Vajana, eine, die geleitet wird von all den Ahnen, die von ihr verlangen, dass sie nun das Volk wieder dahin führt, wo es eigentlich herkommt, wo es eigentlich sein Selbstverständnis her hat, als Seefahrernation, als eine Gemeinschaft, die durchaus auch missionarischen Charakter haben. Sie sieht auch am Himmel, wie es leuchtet und wie sie in einem größeren Ganzen steht. Sie sieht also den gestirnten Himmel. Und Vajana singt im ersten Teil, we are explorers reading every sign. We tell the stories of our elders in a never-ending chain. Sie ist besessen von der Geschichte, oder man könnte besser sagen, besessen von einer Geschichtskonstruktion. So wie es einmal war, so war es gut. An genau diese Vergangenheit muss unbedingt angeknüpft werden. Und dabei hilft der gestirnte Himmel. Wenn wir bei Freud nachlesen, zum Beispiel in seinen Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, dann kommt uns das bekannt vor. Freud sagt, ich erinnere Sie an den berühmten Ausspruch Kants, der den gestirnten Himmel und das Sittengesetz in unserer Brust in einem Atem nennt. So befremdend diese Zusammenstellung klingt, denn was mögen die Himmelskörper mit der Frage zu tun haben, ob ein Menschenkind ein anderes liebt oder totschlägt, so streift sie doch an eine große psychologische Wahrheit. Derselbe Vater, die Elterninstanz, der dem Kind das Leben gegeben und es vor den Gefahren desselben behütet hat, belehrte es auch, was es tun darf und was es unterlassen soll, wies es an, sich bestimmte Einschränkungen seiner Triebwünsche gefallen zu lassen, ließ es wissen, welche Rücksichten auf Eltern und Geschwister von ihm erwartet werden, wenn es ein geduldetes und gern gesehenes Mitglied des Familienkreises und später größerer Verbände werden will. Bei Vajana ist es nun so, dass sie zwar ihrem Vater widerspricht, aber einem großen Ganzen dient, das am Ende doch wieder dienlich ist, genau diesem Familien- und Volkszusammenhang. Vajana löst sich vom Vater, aber sie gehorcht damit dem allmächtigen Vater, nämlich dem Ozean. Diese religiöse Berufung müssen wir auch deshalb klar erkennen, weil das Wasser so eine wichtige Rolle spielt. Sie erlebt hier, wenn man so möchte, eine Taufe. Vajanas Selbstfindungstrip ist dabei auch eine quasi religiöse Erweckung. Und das ist die interessante Paarung, die hier vorgenommen wird aus New Age Philosophie und traditioneller Religion, die wir heute vielfach erleben. So sehen wir evangelikale Prediger, marktliberale Imame und Hindu-Nationalisten, die auf YouTube und sonst wo werben mit einem Businessplan, bei dem man sich auch gleichzeitig noch selbst finden kann und auch noch Gott gerecht wird. Den Weg der Ahnen zu folgen, ist ein spezieller Anti-Modernismus, der immer mehr in unserer Gegenwart verbreitet ist. Zunächst erscheint Vajana wie eine Heldin aus der Neuzeit, die das Familienband kappt und ihren eigenen Weg geht. Jedoch ist von Anfang an ja die Großmutter da, die mitsamt der Ahnen zu Vajana spricht. Wann immer man einen Ratgeber heute aufschlägt, wird dort gleich die Diagnose stehen, dass wir eine große Unübersichtlichkeit erleben. Das stimmt auch. Orientierung wird aber dann häufig angeboten durch religiöse Erweckung und nicht selten wird das wieder verknüpft mit einer Selbstbestimmung, die in der religiösen Erweckung zu liegen scheint. Dabei schwingt auch ein gewisser Missionsgedanken mit, gerade wenn wir an diese beiden Filme denken, die zum einen zwar sagen, geht in die Welt hinaus, also sorgt für Völkerverständigung, zum anderen aber genau diese Expansion hinaus auch dazu führen kann, dass man darin etwas Missionarisches sieht. In einem Song heißt es, From new shores we have been exploring, returning to tell our story, connected with both the land and sea, finally we are back to who we are meant to be. Hier werden noch einmal die Geschichtsbücher aufgeschlagen, um nachzulesen, wie es war, als sei es eine Wahrheit, wenn etwas einmal so war, dann könnte es doch wieder so sein. Diese Besessenheit von Geschichtskonstruktionen ist durchaus problematisch, wie wir gleich sehen würden, wenn wir einen Ethnic Switch vornehmen würden, nämlich wenn wir die ganze Geschichte in Russland oder Deutschland spielen lassen würden und dort die Figuren so besessen von ihrer Geschichte und von ihrer Identität wären. Es geht hier darum, eine Einheit, eine Harmonie mit dem Volk herzustellen und mit der Religion. Und damit das auch dann, wenn es erreicht ist, festgeschrieben wird, wird das durch eine Tätowierung in die Haut manifestiert. In die Haut wird das Unabänderliche eingeschrieben, versehen mit Heimatkitsch und dieser Rückkehr der Religion, die dann auch bedeutet, dass man sich mit der Kernfamilie, die man zeitweilig verlassen hat, wieder aussöhnt. So endet jeder Vajana-Film bis jetzt. Freud hat in seiner Kritik der Religionen sehr deutlich gemacht, was eigentlich passiert, wenn man diesem religiösen Glauben anheimfällt. Er sagt, die Lehre ist also, dass die Welt von einem menschenähnlichen, aber in allen Stücken Macht, Weisheit, Stärke der Leidenschaft vergrößerten Wesen einem idealisierten Übermenschen geschaffen wurde. Das ist in diesem Fall der Ozean, der am Anfang da war. Freud sagt dann, die Psychoanalyse schließt, es ist wirklich der Vater, so großartig, wie er einmal dem kleinen Kind erschienen war. Der religiöse Mensch stellt sich die Schöpfung der Welt so vor, wie seine eigene Entstehung. Weiter sagt dann Freud, dann erklärt sich leicht, wie die tröstlichen Versicherungen und die strengen ethischen Forderungen mit der Kosmogonie zusammenkommen. Denn dieselbe Person, die das Kind seine Existenz verdankt, der Vater, hat auch das schwache, hilflose, allen in der Außenwelt lauernden Gefahren ausgesetzte Kind beschützt und bewacht. In seiner Obhut hat es sich sicher gefühlt. Selbst erwachsen geworden weiß sich der Mensch zwar in Besitz größerer Kräfte, aber auch seine Einsicht in die Gefahr des Lebens hat zugenommen und er schließt mit Recht, dass er im Grunde noch ebenso hilflos und ungeschützt geblieben ist wie in der Kindheit, dass er der Welt gegenüber noch immer Kind ist. Er mag also auch jetzt nicht auf den Schutz verzichten, den er als Kind genossen hat und richtet sich dann an Gott oder an den Ozean, um dann aber wiederum eigentlich zwei Vaterfiguren zu haben, die dann miteinander ausgesöhnt werden, wie wir das in Vajana im ersten und im zweiten Teil sehen. Die väterliche Autorität und die Kosmogonie werden hier vermischt. Zugleich vermischt der Film New Age und Monotheismus miteinander. Disney gibt sich keine Mühe, dies alles in großer Klarheit zu erzählen. Seit so viel von Storytelling die Rede ist, hat man den Eindruck, kann niemand mehr Geschichten erzählen. Es bleibt alles recht diffus. Und wenn man dann in so einer Kindervorstellung sitzt, dann merkt man vor allem, dass die Kinder sich gar nicht so recht darauf konzentrieren können, was erzählt wird. Sie werden so überreizt mit diesen Bildern, sie werden so durcheinander gewirbelt, dass man dort, wenn man sich die 5-, 6-, 7-Jährigen ansieht, merken kann, dass es vor allem zwei Weisen, Seinsweisen bei der Betrachtung des Films gibt. Einmal eine Anspannung durch Furcht, was sogar dazu führen kann, dass Kinder vom Sitz aufspringen und plötzlich stehend auf die Leinwand blicken. und dann wieder Entspannung durch Lachen, durch irgendwelche heiteren Szenen. Es ist fast so, als würde man dort einen Mechanismus etablieren aus Spannung und Entspannung, immer schneller hin und her. Was bleibt aber dann von dieser religiösen Erzählung bei den Kindern haften? Nun, die Kinder, wenn sie nicht gerade noch einmal Popcorn kaufen, nochmal zur Toilette rennen, nochmal durch den Saal laufen, nochmal aufstehen und lachen und springen und machen, wenn sie sich einmal ein bisschen auf das konzentrieren, was dort auf der Leinwand passiert, dann bleibt ja doch etwas da. Es bleibt etwas hängen, nämlich ein Gefühl. Das Gefühl, dass sie eine Erlöserin brauchen, dass sie dem Pfad der Familie folgen müssen, dass sie schutzlos sind gegenüber der Welt, was ja durchaus eine richtige Diagnose ist, dass dort aber die Religion als Retterin auftritt, an die man sich halten kann. Und hier kommt die alte Kritik von Karl Marx wieder ins Spiel, der sagte, die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik. Wir erleben jetzt heute eine große Rückkehr der Religion und brauchen jetzt deshalb auch eine Rückkehr der Religionskritik. Produziert werden von Disney Erinnerungsbilder, wie Freud wohl sagen würde, wenn er schreibt, darum greift der Mensch auf das Erinnerungsbild des von ihm so überschätzten Vaters der Kinderzeit zurück, erhebt es zur Gottheit und drückt es in die Gegenwart und in die Realität. Die affektive Stärke dieses Erinnerungsbildes und die Fortdauer seiner Schutzbedürftigkeit tragen miteinander seinen Glauben an Gott. Affektive Stärke, das ist das Wort, das hier zutrifft auf das, was Disney schafft. Bilder von affektiver Stärke zu schaffen, die die religiöse Bindung herstellen. Die Disney-Offenbarungen schieben sich dann auch später, wenn man längst kein Kind mehr ist, vor die Augen. Ohne Religionskritik werden irgendwann auch die großgewordenen Kleinen nur schauen, aber nicht sehen. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.